Das Bild News Update.
Es ist Freitag, der 8. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Werk in Grünheide, Terrorermittlungen nach Tesla-Anschlag. Die Polizei ermittelt, Böhmermann drückt in TV-Show ab. Jetzt offiziell, er wird neuer Frauen-Bundestrainer. Nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung des Elektroautokonzerns Tesla hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlung übernommen. Es bestehe der Anfangsverdacht unter anderem der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, der verfassungsfeindlichen Sabotage sowie der gemeinschaftlichen Brandstiftung, teilte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde am Freitag mit. Der Verdacht richtet sich gegen die sogenannte Vulkangruppe. Die Linksextremisten hatten sich zum Anschlag auf die Stromversorgung des deutschen Tesla-Werks bei Berlin bekannt. Sie wird seit ihrer Gründung 2011 für zahlreiche Brandanschläge verantwortlich gemacht. In ihrem Bekennerschreiben nennen die Antikapitalisten die komplette Zerstörung der Gigafactory als ihr Ziel und bezeichnen E-Auto-Pionier und Tesla-Gründer Elon Musk als Technofaschisten. Das war passiert. Am Dienstag hatten Angreifer auf einem Feld Feuer an einem auf einem Brandenburger Feld frei zugänglichen Strommast gelegt, der auch für die Versorgung der Tesla-Fabrik zuständig ist. Der Strommast stand in Vollbrand, die Versorgung wurde unterbrochen. Die Produktion bei Tesla wurde gestoppt. Darüber hinaus gab es keinen Strom in diversen Brandenburger und auch Berliner Ortschaften. Und auch ein Edeka-Logistikzentrum wurde von der Stromversorgung gekappt. Baller, Baller oder was? Die Kölner Polizei ermittelt nach Bildinformationen wegen eines Gewehreinsatzes in der ZDF-Show von Jan Böhmermann. Der Moderator hatte in der aufgezeichneten Ausgabe des ZDF-Magazin Royal vom 1. März unter anderem den deutschen und internationalen Jagdadel ins Visier genommen, sprach mit Jägerhut und Gewehr inklusive Zielfernrohr mehr als 20 Minuten über das Thema. Böhmermann: Wir gehen heute auf die Jagd im ZDF-Magazin Royal. Der TV-Mann knickt dazu mehrfach den Lauf des Gewehrs ab. So wird bei einer solchen Waffe Luft komprimiert, um ein Projektil abschießen zu können. Und Böhmermann drückt auch ab. Im TV sind Schüsse sogar mit Mündungsfeuer zu sehen, die als eine Art Special-Effekt eingebaut worden sind. Zum Ende der knapp halbstündigen Sendung zielt der Showchef noch einmal in Richtung seiner Band, drückt wieder ab und geht dann mit der Waffe in Richtung Publikum. Alles nur Spaß. Für die zuständige Polizei in Köln, wo die Sendung produziert wird, nicht. Polizeisprecherin Annemarie Schotzubild: Das für Straftaten nach dem Waffengesetz zuständige KK-15 hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Für die Verwendung von Waffen während Filmaufnahmen gelten besondere Bestimmungen. Und weiter: Es wird geprüft, um was für eine Waffe es sich gehandelt hat und ob durch die Verwendung der Waffe ein Verstoß gegen das Waffengesetz oder andere Vorschriften vorgelegen hat. Altersarmut in Deutschland. Jahrzehnte mal hoch, aber als Rentner müssen sie zur Tafel. Immer mehr Senioren stehen Schlange vor der Essensausgabe. Viele fleißige Hände sortieren seit dem Morgen Kisten mit Gemüse, Obst und Konserven. Draußen im Regen warten fast 100 Menschen. Sie stehen bei der Tafel an, um etwas zu essen zu bekommen. Es sind alleinerziehende Mütter, Migranten, ukrainische Flüchtlinge, aber auch Rentner. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Essener Tafel versorgen bis zu 6.000 Menschen in der Stadt. Doch Tafelchef Jörg Sator macht sich besonders große Sorgen um die Senioren. Viele haben deutlich unter 1.000 Euro Rente. Das geht für Miete und Nebenkosten drauf. Für immer teurere Lebensmittel bleibt dann nichts mehr übrig. Und viele schämen sich, zum Amt zu gehen, wo man ihnen helfen müsste. Tafelchef Jörg Sator: Wir könnten mit unserem Netzwerk bestimmt noch 500 Menschen mehr versorgen, aber die dafür notwendigen Räume bekommen wir nicht, obwohl sie uns bereits vor 3 Jahren zugesagt wurden. Dabei entlasten wir doch den Staat. Und die Hilfsbedürftigen werden immer mehr. Wichtig wäre ihm, dass das Amt alle Rentner mit kleiner Rente automatisch ansprechen würde, dass ihnen Hilfen zustehen. Aus Scham würden viele Rentner nicht von selbst dahin gehen. Auch bei mir kommen vielen Rentnerinnen die Tränen, weil es ihnen so peinlich ist. Das ist für ein Land wie Deutschland unwürdig. Diese Menschen haben unseren Wohlstand aufgebaut und dürfen nicht vergessen werden. Ausgerechnet am Internationalen Weltfrauentag bekommt die deutsche Frauennationalmannschaft einen neuen Bundestrainer. Christian Wück übernimmt das Amt von Interimstrainer Horst Rubesch nach den Olympischen Spielen im Sommer in Paris. Das bestätigte der DFB am Freitagmittag. Bild hatte zuvor die Informationen exklusiv enthüllt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: Christian Wück ist ein ausgewiesener Experte und er spricht die Sprache der Spielerinnen und Spieler. Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er Persönlichkeiten weiterentwickeln und Mannschaften zu einer verschworenen Einheit formen kann. Wück stolz: Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und empfinde es als große Ehre, diese übernehmen zu dürfen. Als die Anfrage kam, habe ich nicht lange gezögert, dieses Team zu coachen, die vorhandene individuelle Qualität der Spielerinnen weiterzuentwickeln und die Mannschaft damit auch zukunftsfähig für Erfolge zu machen, zählt zu den spannendsten und verantwortungsvollsten Aufgaben im deutschen Fußball. Wück bleibt damit dem Deutschen Fußballbund erhalten. Er feierte im Dezember in Indonesien mit der U17 sensationell den WM-Titel. Eine Frauenmannschaft hatte er bislang nicht trainiert. Ex-Nationalspielerin Maren Meinert wird Co-Trainerin von Wück. Die bisherige Assistentin Britta Karlsson scheidet nach Bildinformationen aus.
Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
Sie kommt einfach nicht zur Ruhe. Nächster Akt im Sorgerechtsstreit um die Kinder von Christina Block. Polizisten stürmten das Grand Elysee Hotel im Hamburger Stadtteil Roter Baum, das zum Steakhouse Imperium gehört. Hintergrund: die Entführung der Block-Kinder aus Dänemark. In der Silvesternacht sollen 8 Männer Stefan Hensel, den Vater der 4 gemeinsamen Kinder, niedergeschlagen haben und Clara und Theodor anschließend nach Deutschland gebracht haben. Dieser hatte die beiden Kinder nach einem Besuch nicht mehr herausgegeben. Er wirft seiner Ex-Frau Gewalt im mütterlichen Haushalt vor. Das Oberlandesgericht Hamburg erkannte diese Vorwürfe jedoch nicht an. 4 Tage nach der Entführung entschied das Gericht aber, dass die Kinder wieder dem Vater übergeben werden müssen. Am Donnerstag wurden jetzt unter anderem Büroräume im Grand Elysee Hotel durchsucht. Das Sorgerechtsdrama um die Lebensgefährtin von TV-Legende Gerhard Delling und Tochter von Unternehmensgründer Eugen Block spielt seit 10 Jahren. Zuletzt wurde der europäische Haftbefehl gegen die Unternehmerin aufgelöst. Während sich Christina Block und Stefan Hensel um Clara und Theodor streiten, lebt die älteste Tochter, Johanna, freiwillig bei ihrem Vater und dessen neuer Ehefrau. Greta wohnt bei ihrer Mutter in Hamburg. Paukenschlag in Stuttgart. Nur wenige Stunden vor der Partie gegen Union Berlin am Abend gab der VfB bekannt, dass Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß seinen bis 2025 laufenden Vertrag um 2 Jahre bis 2027 verlängert hat. Hoeneß: ich freue mich, meinen Vertrag beim VfB vorzeitig verlängert zu haben. Wir haben es gemeinsam geschafft, den VfB auf einen guten Weg zu führen. Unser Ziel muss sein, diesen Weg nachhaltig zu beschreiten, um den VfB wieder dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Das Kapitel Hoeneß und der VfB ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Im April 2023 übernahm der Neffe von Bayern-Patron Uli Hoeneß auf Platz 18, rettete die Schwaben in der Relegation und ist jetzt auf Platz 3 sensationell auf Kurs Champions League. Hoeneß' Punkteschnitt liegt bei überragenden 2,03 Punkten pro Spiel. Eine Quote, mit der Hoeneß auch das Interesse des FC Bayern geweckt hat, der im Sommer einen Nachfolger für den scheidenden Thomas Tuchel sucht. Darauf angesprochen, stellte Hoeneß am Donnerstag auf der Pressekonferenz klar: ich habe keine Gedanken, dass der Weg mit dem VfB am Ende der Saison vorbei ist. Wir könnten etwas entwickeln, dabei sind wir auf einem guten Weg. Einen Tag später folgte die Unterschrift.
Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
SPD-Mann watscht Lauterbachs Kiffergesetz. 25 Gramm Cannabis, das ist Stoff für 75 Joints. Jetzt kommt es knüppeldick. Die Watschen für das Kiffergesetz der Ampel hageln immer dichter auf Gesundheitsminister Lauterbach nieder. Bei Markus Lanz im ZDF wetterte jetzt auch Lauterbachs SPD-Parteifreund Sebastian Fiedler los. Es wird erlaubt, 25 Gramm Cannabis mit sich zu tragen. Das ist Stoff für 75 Joints. Die Erfahrung der Ermittler sagt, dass es sich bei Leuten, die so viel dabei haben, in aller Regel um Dealer handelt. Und wenn die erwischt werden, dann passiert ihnen nichts. Fiedlers knallharter Vorwurf: die neue Rechtslage ist ein Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität. Denn, so der Ex-Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, wann auch immer das Gesetz gilt, zu diesem Zeitpunkt wird es die Clubs noch nicht geben, wo man sich auf legale Weise Gras besorgen kann. In der Zwischenzeit darf man es nur bei der organisierten Kriminalität kaufen. Wie kann es denn sein, dass man so ein Gesetz macht, fragte Lanz sichtlich verstört. Auch jeder deutsche Innenminister sei doch dagegen. Das gleiche gelte für alle Berufsvertretungen der Polizei und den Richterbund, so Fiedler. Auch er selbst habe im Bundestag dagegen gestimmt. Vergeblich, denn, so der Profi, es ist die Mehrheit der Gesundheitspolitiker der Ampel. Und das mit verheerenden Folgen. Das Problem bei dem Gesetz ist, dass man es nicht zurückdrehen kann, warnte RND-Chefredakteurin Eva Quartbeck. Auch dann nicht, wenn andere Mehrheiten in der Regierung sein sollten. Die Befürchtung der Journalistin, alle Geld- und Haftstrafen wegen Cannabis müssten jetzt abgemildert oder sogar zurückgenommen werden. Das seien gigantisch viele Verfahren. Tennisstar gibt seltenen Einblick ins Privatleben. Andre, ist die Ehe mit Steffi wirklich so perfekt? Liebeserklärung in 5 starken Sätzen. Tennis-Ikone Andre Agassi und Steffi Graf sind seit über 20 Jahren verheiratet, gelten als Vorzeigepaar. Nun hat Andre das Glücksgeheimnis der beiden verraten und das ist überraschend simpel. Wir machen alles zusammen. Wir lieben es, zusammen zu wandern. Wir kochen gerne zusammen. Wir lieben es sogar, zusammen einzukaufen, schwärmt Agassi im Interview mit E! Entertainment. Das ist das wahre Leben. Wir sind gesegnet. Steffi und er würden jeden Tag schätzen, den sie zusammen erleben. Wer jetzt denkt, das Eheglück falle Andre und Steffi in den Schoß, liegt aber falsch. Der Wimbledon-Sieger erklärt, ich denke, man muss entschlossen sein, das meiste von sich selbst hineinzustecken. Im Umgang mit dem Partner seien Respekt, Disziplin und Engagement wichtig. Man selbst sei Vorbild. Für die Kinder, aber auch füreinander. Agassi, man braucht 2, die das tun. Und alles andere wird sich einpendeln. Daran arbeiten wir jeden Tag und ich werde nie damit aufhören. Das Paar wohnt seit 2011 in Las Vegas. Sohn Jaden, 22, ist bereits Flügge und für seine Baseballkarriere ausgezogen. Tochter Jess lebt mit 20 noch zu Hause. Scheint so, als sei die Ehe der beiden ziemlich nah dran, perfekt zu sein. Oder? Zumindest einen Punkt verrät Agassi, in dem er und Steffi sich unterscheiden. Während sie nach dem Aufstehen zwischen 6:30 und 7:30 hellwach sei, starte er gemütlicher in den Tag, sagte Agassi dem Wall Street Journal.
Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
Sie ist so schwer wie ein Auto. Putins Monsterbombe kann jetzt fliegen. Dramatische Eskalation im ukrainischen Luftraum. Russland hat offensichtlich die Massenproduktion seiner mit Abstand schwersten Gleitbombe in Gang gebracht und setzt sie nun immer öfter ein. Russische Propagandisten filmten einen Angriff aus 2 Perspektiven. Zu erkennen ist, wie die geflügelte 1,5 Tonnen schwere Bombe aus südlicher Richtung auf ein 8-stöckiges Hochhaus zurast. Eine Sekunde später erschüttert eine mächtige Explosion das angegriffene Wohnviertel, die einen Feuerball von 20 Stockwerken Höhe gen Himmel treibt. Die 1500 Kilogramm schwere Bombe, davon 675 Kilogramm Sprengstoff, kann bis zu 40 Kilometer weit fliegen, ihren Kurs mittels Satelliten oder lasergestützter Navigation korrigieren und so auf 20 Meter genau ihr Ziel treffen. Russische Militärblogger behaupten gar eine Reichweite von mehr als 70 Kilometern. Dafür gibt es bislang jedoch keine Belege. Nach Bildinformationen geht mittlerweile ein großer Teil der täglich etwa 50 getöteten ukrainischen Soldaten auf das Konto russischer Gleitbomben. Schick rettet Alonsos Megaserie, Leverkusener Last-Minute-Wahnsinn. Sie scheinen unbesiegbar zu sein. Trotz des ersten 2-Tore-Rückstands der Saison verhindert Leverkusen auch im 35. Saisonspiel die erste Pleite. Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League holt die Werkself in Baku dank eines Last-Minute-Treffers noch ein 2:2 gegen Karabakh. Bayer-Innenverteidiger Jonathan Tah. Die Ausgangsposition ist wichtiger als die Serie. Es hat sich komisch angefühlt, mit 2 Toren zurückzuliegen. Ich wusste gar nicht, dass das zum ersten Mal der Fall war. Umso schöner, dass wir noch zurückgekommen sind. Doch danach sah es lange nicht aus. Im Vergleich zum Sieg in Köln nimmt Trainer Xabi Alonso 8 Wechsel in der Startelf vor. Nur Tah, Andrich und Grimaldo bleiben drin. 26. Minute nach Tah-Patzer legt Juninho für Benzia ab, der aus 14 Metern frei vor Kova auftaucht und den Ball unter die Latte ins Netz knallt. 0:1. Und es kommt noch dicker. Andrade schickt Juninho auf die Reise. Der Brasilianer ist schneller als Tah, zieht den Ball mit der Sohle über Kova und schiebt zum 0:2 ein. Nach der Pause kommen unter anderem Frimpong, Chaka und Wirtz, der mit dem 100. Saisontor der Werkself auf 1:2 verkürzt, ihr Schick die ungeschlagene Serie rettet. Damit hat Leverkusen im Rückspiel weiter alle Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Freiburg gewinnt sein Hinspiel zu Hause gegen West Ham mit 1:0.